Wir fahren nun fort mit unserer Betrachtung des Römerbriefs in Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achte darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne du unser Herz und unseren Verstand, dass wir das begreifen, was du uns hier sagst, dass wir dir in allem die Ehre geben. Amen. Was darf ein Christ und was darf er nicht? Diese Frage hört man öfters, wenn es um gewisse Angelegenheiten des Lebens geht, zu denen die Bibel nichts Bestimmtes aussagt, die sie nicht konkret als Sünde bezeichnet. Im Grunde schon ist diese Frage falsch, denn die geht ja von einer falschen Voraussetzung aus. Nämlich, dass Christsein bedeutet, man muss Regeln und Geboten folgen und Verbote einhalten. Aber genau das ist doch das Wesen von Religion. Religion heißt Menschenweg. Nämlich, es braucht menschliche Anstrengung, um sich Gott zu nähern. Ja, der Islam ist so eine Gesetzesreligion. Aber wir haben doch keine Religion, sondern wir haben eine Person. Und das ist der Herr Jesus Christus. Das Evangelium bedeutet Gottes Weg. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Und er ist der einzige Weg zum ewigen Gott. Das unterscheidet uns von allen Religionen. Was heißt das jetzt für unser Verhalten, das wir als Gläubige in der Welt haben sollen? Es heißt nicht, dass wir gänzlich gesetzlos wären. Das sagt die Bibel nicht. Wir haben ja in Kapitel 12 und 13 des Römerbriefs dazu einiges gehört, einige Normen von Gott, die aus einem erneuerten Denken heraus resultieren, das uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist, was die Bibel auch das Gesetz des Christus nennt. Aber darum geht es jetzt hier nicht, hier geht es um Gewissensfragen. Wie gesagt, das sind Aspekte des Lebens, wo Gott uns keine allgemeine Norm zugegeben hat, die von Gläubigen unterschiedlich beurteilt werden und unterschiedlich gehandhabt. Es gibt es tatsächlich. Kennt jeder von uns und das führt eben manchmal auch zu Konflikten. Und diese Konflikte beruhen dann immer auf der Frage, darf man das oder jenes als Christ tun oder nicht? Wie sollen wir damit umgehen? Darum geht es heute in diesem Text. Der erste Punkt, der uns hier gesagt wird, lautet, nehmt einander an. Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Es ist also ein doppelter Befehl. jetzt hoffentlich. Ein doppelter Befehl. Nehmt den Schwachen im Glauben an. Das ist der erste. Und das zweite, streitet nicht über solche Gewissensfragen. Wie der Name schon sagt, sind Gewissensfragen solche Fragen, die wir aufgrund unseres persönlichen Gewissens beurteilen, nicht aufgrund der Bibel. Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Das Gewissen ist ja, wie gesagt, unser Bewusstsein von Gut und Böse. Dies hat der Mensch nach dem Sündenfall bekommen. Es ist eine persönliche moralische Instanz, die uns hilft zu beurteilen, was gut und böse ist. Und die ist nie ganz objektiv, ist auch immer subjektiv, also von der Sichtweise des Einzelnen abhängig. Und nur das Wort der Bibel ist 100% objektiv. Und wegen unseres Gewissens gibt es daher auch unterschiedliche Erkenntnisse bei Gottes Kindern. Der einzige Ausweg ist, dass man darüber nicht streitet. Das bringt absolut nichts. Sondern wir sollen einander annehmen. Das heißt, hier den Schwachen im Glauben annehmen, mit seiner Sichtweise der Dinge. Wer ist jetzt der Schwache im Glauben? Vers 2, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Also ein Beispiel aus der damaligen Zeit. Damals wurde Fleisch verkauft auf dem Fleischmarkt. Das waren die Reste von Götzenopferfesten, also heidnischen Opferritualen. Dazu haben wir kein biblisches Gebot bekommen, ob man das jetzt essen darf oder nicht. Und das war damals ein beliebter Streitpunkt unter den Gläubigen. Einer konnte alles essen. Der hatte die Freiheit im Glauben, nämlich die Gewissheit, das schadet mir nicht, wenn ich das esse. Der hat die biblische Wahrheit völlig ernst genommen. Ich bin in Christus vollkommen erlöst. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt. Satan hat keine Anrechte mehr an mir. Jesus ist Sieger. Das kann mir nicht schaden. Auch nicht durch diese Speise, die ich zu mir nehme. Das ist der Starke im Glauben. Der wird in seiner Freiheit nicht in seinem Gewissen verletzt, weil er sein Gewissen ganz ans Wort Gottes gebunden hat und danach ausgerichtet hat. Der Schwache dagegen, der befürchtet negative Auswirkungen. Wenn er solches Fleisch isst, der ist daher lieber Vegetarier. So, das heißt nicht, dass er einen schwachen Glauben hat. Auch nicht, dass es ein ungeistlicher Christ wäre. Sondern da spielen vielmehr persönliche Einflüsse aus der Vergangenheit eine Rolle, die noch Auswirkungen haben in die Gegenwart. Also zum Beispiel beim bekehrten Juden ist das besonders deutlich. Israel hatte ja im Gesetz Moses sehr strenge Speisevorschriften. Sie essen durften was nicht. Und nicht koscher geschlachtetes Fleisch, das war völlig tabu, das durfte man nicht essen. Und diese Gewissensprägung ist jetzt mit der Bekehrung ja nicht auf einmal weg. Ist ja immer noch da. Ja, siehe den Petrus in Apostelgeschichte 10, wo er diese Vision hat, da mit dem Tuch und den unreinen Tieren schlachte und isst. Das war für ihn völlig ausgeschlossen. Ja, aufgrund seines Gewissens noch. Und ähnlich ist das auch, wenn es um das Halten von jüdischen Feiertagen geht. Und auch da gibt es schwache Christen, die meinen, sie müssten noch alttestamentliche Gebote halten, die nur für Israel galten. Das sind alles sehr aufrichtige und ernste Gläubige, möchte ich betonen. Das sind keine nachlässigen oder untreuen Christen, sondern sie haben eine große Gewissenhaftigkeit in ihrem Lebenswandel. Außer diesen beiden Beispielen, die wir hier haben, gibt es noch viele weitere Bereiche heute. Zum Beispiel Kriegsdienst ist so eine Frage. Oder weltliche Vergnügungen wie Tanzen, Theater, Kino, Fernsehen und so weiter und so fort. Internet. Ja, auch das Thema Feiertage. Aber da komme ich noch drauf. Aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung hat der Umgang damit meist Ursachen, die in der persönlichen Vergangenheit liegen, des Einzelnen. Je nachdem, aus welchem sündigen Milieu man stammt, das meidet man besonders, ist verständlich. Ja, beim Alkoholiker ist das völlig klar, der hat ein Suchtproblem. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Zum Beispiel jemand, der sich aus dem Disco-Milieu bekehrt hat und jetzt hört er in der Gemeinde auf einmal die gleiche Musik. Ja, das hat ja eine Wirkung auf ihn. Ja, das weckt wieder frühere Leidenschaften in seinem Fleisch. Der hat ein Problem damit. Ja, das ist ein Schwacher in dieser Hinsicht. Ich kannte mal so jemand. Vers 3. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Was ist die Reaktion des Starken im Glauben? Er verachtet den Schwachen. Sagt, oh, der ist gesetzlich. Aber das ist lieblos und ungerecht. Denn was ist gesetzlich? Gesetzlich ist, wenn man durch Werke, durch Taten vor Gott gerecht werden möchte. Aber auf der anderen Seite ist die Behauptung auch genauso gesetzlich, wenn man sagt, das steht nicht in der Bibel, also ist ja alles erlaubt. Und die verkennt, es gibt ja wohl Grenzen vom Wort Gottes her, aber geistliche Grenzen. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Aber auf jeden Fall ist das Streiten darüber auf jeden Fall gesetzlich und ungeistlich. Das sagt er uns hier ganz deutlich. Also die erste Grundregel lautet, nicht streiten. Es gibt hier keine objektive Regel bei solchen Dingen. Und die zweite Grundregel lautet, verachtet einander nicht. Und das gilt für beide, für den Starken und den Schwachen. Der Schwache sagt, wie kann der als Christ nur das und das tun? Und der Starke sagt, wie kann man nur so gesetzlich und engstirnig sein? Ja, das ist dieses Verachten. Und Paulus sagt, Gott hat euch beide angenommen, und zwar brutto. Mitsamt eurer Vergangenheit, mitsamt euren Schwachheiten, mit all euren Defiziten. Darum sieh doch den anderen mit den Augen Gottes. Gott hat ihn in Jesus vollkommen angenommen, und zwar brutto. Es geht also nicht bloß um die Frage, wie gehe ich mit gewissen Dingen um, sondern wie gehen wir auch miteinander um, wenn wir diese Dinge unterschiedlich handhaben. Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also Gott fragt hier, wer bist du eigentlich mit deinen ganzen Verurteilungen? Es ist doch anmaßend und überheblich, wenn du einen anderen wegen solcher Dinge verurteilst. Warum? Jeder von uns ist ein Knecht, nicht Herr. Und wenn der Knecht einen anderen Knecht desselben Herrn verurteilt, dann ist das doch ziemlich anmaßend, oder? Denn jeder Knecht ist hier seinem Herrn gegenüber verantwortlich für sein Leben, nicht dem anderen Knecht. Und ich bin auch nicht für den anderen verantwortlich, wie der sein Leben führt oder wie er mit bestimmten Dingen umgeht. Dafür ist er selber verantwortlich. Ja, da könnte man einwenden, ja, ich habe ja Angst, der könnte ja zu Fall kommen in seiner Freiheit oder in seiner Enge. Ich will ja nur sein Bestes. Aber ist das denn unsere Aufgabe, den anderen zu bewahren? Nein, sein Herr bewahrt ihn. Es ist seine Aufgabe. Ich brauche nicht selber Gott spielen. Gott hat ihn angenommen. Und daher kann Gott ihn auch bewahren und ans Ziel bringen. Nicht mein Problem. Und das veranschaulicht Paulus an einem weiteren Streitpunkt. Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Also hier geht es wieder um die Feiertage. Für mich ist die Aussage der Bibel hier völlig klar. Für Christen gibt es keinen besonders heiligen Feiertag, den wir halten müssten. Ich fürchte, dass viele Christen den Sinn des Sabbats nicht verstehen. Deshalb lese ich nochmal die Verse aus 2. Mose 31, ab Vers 12. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und weiter Vers 16, so sollen die Kinder Israels den Sabbat halten. indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. So, also ich denke, es wird hier sehr deutlich, der Sabbat ist ein Gebot und ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel. Der gilt nicht für die ganze Schöpfung. Und nach dem Gesetz stand darauf die Todesstrafe, wenn man den Sabbat nicht einhält. Ich glaube nicht, dass wir das für uns übernehmen wollen. Ja, jetzt möchte man auch sagen, ja, die 10 Gebote, im 3. Gebot heißt doch, du sollst den Feiertag heiligen, 2. Mose 20, Vers 8. Ja, aber da steht im hebräischen Grundtext den Sabbat, du sollst den Sabbat heiligen. Der Luther hat daraus den Feiertag gemacht. Ja, warum? Wenn Sie mal die kirchliche Fassung der 10 Gebote vergleicht mit der biblischen, dann werden einem ein paar Abweichungen auffallen. Und eine davon ist der Sabbat. Ja, die evangelische Kirche hat es auch so übernommen. Warum? Das hat wohl nicht ganz zur kirchlichen Theologie gepasst. Aber ich möchte es jetzt hier nicht weiter vertiefen. Was ist also der rechte Wochenfeiertag für Christen? Von der Schöpfung her, das wird hier auch deutlich bei Mose, ist der 7er-Rhythmus vorgegeben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Aber nicht, welcher Tag der Woche das jetzt ist in einem menschlichen Kalender. Das steht da nicht. Dieser 7er-Rhythmus, der ist der Schöpfung gewissermaßen eingeprägt. Das ist völlig klar. Die Sowjets haben unter Lenin versucht, die 7-Tage-Woche abzuschaffen und durch einen 10-Tage-Rhythmus zu ersetzen. Das hat aber hoffnungslos nicht funktioniert. Die sind auch wieder zur 7-Tage-Woche zurückgekehrt. Also was ist die Lösung des Feiertagsproblems? Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also jeder darf hier seine Meinung haben. Und diese Meinung dürfen in der Gemeinde nebeneinander stehen bleiben. Also hab deine Meinung für dich selber vor Gott, aber nicht als eine Peitsche für den anderen. Das ist nicht im Sinne Gottes. Ich finde, der Sonntag ist als Ruhetag für Christen völlig in Ordnung. Auch ohne, dass wir irgendein biblisches Gebot dazu haben. Rein von der geistlichen Bedeutung her. Was ist der Sabbat für den Juden? Das ist der 7. Tag der Woche. Der Jude musste 6 Tage arbeiten und dann durfte er in die Sabbatruhe eingehen. Das ist ein Zeichen fürs Gesetz. Der Sonntag dagegen ist der 1. Tag der Woche. Da ist Jesus auferstanden. Und wir gehen von der Auferstehung des Herrn her in die Woche, in die Arbeit. Und damit sagen wir, in Jesus ist schon alles vollbracht. Das ist das Evangelium. Finde ich wunderbar. Also die göttliche Lösung ist für solche Meinungsverschiedenheiten. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn. Und dankt Gott auch. Ja? Also es ist nicht verboten, den Sabbat zu halten. Ja, auf jeden Fall. Aber jeder soll in diesen Dingen nach seiner Erkenntnis leben, für seinen Herrn. Gott lässt uns hier große Freiheiten. Wir dürfen selber entscheiden. Aber diese Freiheiten bedeuten auch eine Verantwortung für uns. Freiheit heißt von der Bibel her nicht Zügellosigkeit, sondern wir sollen es für den Herrn tun, ja, vor dem Herrn. Und wir sind ihm dafür verantwortlich. Nicht der Gemeinde, nicht dem Pastor oder sonst wem. Und der Jude Paulus, der ist in 1. Korinther 10, Vers 23 sogar richtig liberal, also in Anführungszeichen. Da sagt er, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Hurra, ich darf alles. Nein. Meine Freiheit bedeutet eine große Verantwortung gleichzeitig. Ich muss nämlich prüfen, ja, ist das gut für mich? Oder schadet mir das? Also die Antwort auf die Frage, darf ich dies oder jenes, lautet ja, wenn es für dich gut ist. Darf ich die Waschmaschine am Sonntag befüllen? Ja, wenn es dich nicht in einen Stress versetzt. Vielleicht nimmst du ja auch ein bisschen Stress weg vom Montag. Also die Grundhaltung dabei ist die Dankbarkeit. Kann ich Gott dafür danken? Dann ist es auch gut. Es gibt noch ein zweites Kriterium zu dieser Frage, was darf ich? Nämlich die Frage, bereitet es einem Schwachen einen Anstoß? Aber das steht im nächsten Abschnitt, darüber werden wir beim nächsten Mal was hören. Zusammenfassend können wir also feststellen, das Evangelium gibt uns kein neues Gesetz, aber sehr wohl gewisse moralische Normen. Das ja, aber keine kultischen Normen. Ja, dass man gewisse Rituale einhalten müsste. Nun der zweite Punkt, alles zur Ehre des Herrn. Es gibt noch eine weitere geistliche Dimension, außer dass wir einander annehmen sollen bei solchen Erkenntnisfragen. So, und das sind keineswegs nur irgendwelche Nebensachen. Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Worum geht's in unseren täglichen Handlungen, in unserem Tun im Alltag? Es geht nicht um mein Leben. Ich habe mein Recht an mich selber, an Gott abgegeben. Ich gehöre ihm, bin sein Eigentum. Unser ganzes Leben ist heilig, es gehört dem Herrn, es gehört nicht mehr uns selber. Wir haben diese Entscheidung getroffen bei unserer Bekehrung, als wir uns ganz Jesus ausgeliefert haben. Dir gehört jetzt mein Leben, ich will für dich leben, du sollst mich regieren. Und jetzt lebst du dein Leben für ihn, nicht mehr für dich selber. Du bist nicht mehr dein eigener Herr. Und deshalb ist deine Frömmigkeit auch kein Selbstzweck. Es betrifft genauso unser Sterben. Der Herr entscheidet, wann wir sterben. Was kann ich denn jetzt Gutes für mich tun, um mein Leben zu verlängern? Durch eine gesunde Lebensweise, gesundes Essen, Sport und so weiter, kann ich damit mein Leben verlängern? Ich glaube nicht. Aber es hat sicherlich gesundheitliche Auswirkungen. Ja, deshalb möchte ich euch nicht davon abhalten. Es ist auf jeden Fall tröstlich, dass wir im Leben wie im Sterben in der Hand unseres Herrn sind. Paulus erinnert hier uns an das Entscheidende. Der Sinn und Zweck unseres Lebens ist es, dass wir für Gott leben, zu seiner Ehre. Und wie gesagt, unsere Frömmigkeit ist nicht unser Selbstzweck, um uns selbst darzustellen, sondern sie soll die Person Jesu widerspiegeln. Es geht nicht um unsere persönliche christliche Vollkommenheit, sondern um die Ehre unseres Herrn, dass wir ihm Ehre bereiten. Und wer sich mit solchen gesetzlichen Streitfragen befasst, sich selber und anderen ständig den geistlichen Puls fühlt, der lebt wie so ein Säulenheiliger, der nur für sich selbst lebt und sich selbst darstellt. Der ist im Grunde nutzlos für Jesus, der sich in ihm verherrlichen möchte. Es dient nicht zur Ehre des Herrn, der ihn erlöst hat. Und jetzt kommt die größere Dimension, worum es eigentlich geht. Vers 9, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Darum geht es eigentlich, dass Jesus über mein Leben seine Herrschaft ausübt. Dass Jesu Tod und Jesu Auferstehung und seine Herrschaft sich in meinem Leben widerspiegelt. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende in unserem Glaubensleben. Und da werden andere Dinge doch nebensächlich. Besonders solche kleinlichen Streitereien über irgendwelche nebensächlichen Dinge. Ist das sichtbar in deinem Leben, dass du diesem Herrn dienst? Ja, dass der, der für dich am Kreuz starb, lebt. Und zwar in dir, in deinem kleinen, schwachen Leben im Alltag. Bekommt er die Ehre durch deine Handlung und durch deine Unterlassung? Das ist die Frage, das sollten wir uns prüfen. Ist er der Herr auch über Tote? Nur ich habe mich gefragt, was soll das? Natürlich, aber ich denke, hier geht es nicht um die Verstorbenen, sondern diejenigen, die mit Christus gestorben sind, Römer 6. Ist dir das ständig bewusst, dass du mit Christus gestorben bist und gekreuzigt und begraben? Muss uns ständig bewusst sein. Und wenn uns das bewusst ist, dann nehmen wir uns und unsere Erkenntnisse gar nicht mehr so wichtig. Ich bin tot. Was soll meine Meinung in dem Zusammenhang? Wie wird also aus einem Schwachen im Glauben, der sich ständig ängstlich prüft, oh, darf ich dies und darf ich jenes, ein Starker? Er wird stark, wenn er das, was Gott über ihn sagt, vollkommen ernst nimmt. Und dazu müssen wir unsere Stellung kennen, wer ich bin in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin mir selber, meinem Ego, meinen Sünden in Christus gekreuzigt und gestorben. Das ist ganz entscheidend, dass uns das immer bewusst ist. Und dann wird auch klar, wie mit gewissen Dingen wie Feiertagen oder Speisen oder sonst was umzugehen ist. Dieses mit Jesus gestorben sein befreit uns von einer ängstlichen Selbstverurteilung, Selbstumkreisung und Selbstrechtfertigung. Weil dann ist nur noch Jesus wichtig. Der dritte Punkt, Gott beurteilt meine Taten. Es geht also bei den Gewissensfragen noch um einen dritten, genauso wichtigen Aspekt. Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Ja, wie schon erwähnt, liegt es in unserer menschlichen Natur, dass wir alles gerne in Vorschriften erfassen und schriftlich niederlegen. Und das Handeln danach ausrichten und andere danach beurteilen. Wenn der andere etwas nicht so sieht wie ich, dann mache ich mich selber zu einem Gesetz und schwinge mich als Richter über ihn auf und verurteile ihn gemäß meiner Erkenntnis. Keinem Gläubigen steht ein solches Urteilen über Geschwister zu, sondern Gott ist der Richter über unsere Taten, er allein. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Er ist die höchste richterliche Autorität über alle Menschen. Alle werden mal vor ihm als dem Richter erscheinen. Und das gilt auch für uns Gläubige. Er sagt hier, jeder von uns wird vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. So, und da geht es nicht um das Gericht am weißen Thron in Offenbarung 20, was auch Weltgericht oder Endgericht oder jüngstes Gericht genannt wird. Denn dort werden keine Wiedergeborenen und Erretteten sein. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Richterstuhl Christi und Endgericht bringt man manchmal durcheinander. Denn der Herr sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also wer wiedergeboren ist, der kommt nicht in das Endgericht, ganz klar. Er geht direkt zum Leben. Vor diesem letzten Gericht werden nur die Sünder und die Unerretteten erscheinen. Dennoch gibt es auch für Gläubige ein Gericht. Ja? Das ist der Richterstuhl Christi oder manchmal auch Preisgericht genannt. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir, also er meint uns, die Gläubigen, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Wir sind allein aus Glauben errettet und deshalb kommen wir nicht ins Endgericht. Aber Gott wird trotzdem über unsere Werke urteilen. Nämlich, wie haben wir gelebt als Gläubige? Und das passiert am Richterstuhl Christi. Und ganz wichtig ist, da werden keine Sünden verhandelt. Denn die sind uns in Christus vergeben. Wo ist die Sünde? In der Tiefe des Meeres. Vollständig abgetan, vergessen, zugedeckt. Gott denkt nicht mehr dran. Das ist Evangelium. Aber dennoch sind unsere Taten nicht egal. Ich kann ja auch als Wiedergeborener noch böse handeln. Und deshalb wird der Herr auch unsere Werke beurteilen. Und Gericht geht immer um Werke, nie um Glauben. Das ist ein biblisches Prinzip. Ja, der Glaube entscheidet nur, in welches Gericht wir kommen. Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also am Richterstuhl Christi wird jeder seinem Herrn Rechenschaft geben für sein eigenes Leben, seine eigenen Taten, nicht für das des anderen. Und der Herr wird unsere Taten beurteilen. Und da wird es nicht um Errettung gehen, denn errettet sind wir durch Glauben, sondern um den himmlischen Lohn, den wir empfangen werden. Und da ist die Frage, was hast du aus dem Geschenk der Erlösung in Jesus Christus gemacht? Ja, und das lesen wir in 1. Korinther 3, das Maßstab dieses Preisgerichts. Es ist nicht irgendein Gesetz oder ein Gebot, sondern auch hier ist der Maßstab wieder die Person Jesu. Warum? Mit ihm und in ihm ist ja das Vollmaß alles göttlichen Segens geschenkt. Und er ist der Grund, auf den wir unser Leben bauen. Und deshalb ist dieser Grund auch der Maßstab im Preisgericht. Und deshalb die Frage an uns, wo wir uns selber prüfen müssen. Was habe ich denn angefangen mit dem Gnadengeschenk der Erlösung? Hat sich die Gnade Gottes segensreich ausgewirkt in meinem Leben? Konnte der Herr Jesus in mir seine Frucht wirken? Frucht des Geistes? Oder habe ich die ganze Zeit nur selbstsüchtig für mich gelebt? Habe mich nur mit Irdischem befasst, was alles keinen Ewigkeitswert hat? Habe meine Zeit mit Unterhaltung und Nichtigem gefüllt? Müssen wir uns alle selber prüfen. Das Letztere wird alles mal verbrennen vor dem Herrn, was keinen Ewigkeitswert hat. Ewigkeitswert haben nur die Werke, die der Herr Jesus selbst in uns gewirkt hat, durch seinen Geist. Und alles eigene Gutes tun, wird genauso verbrennen, was nicht aus Gott heraus gewirkt ist. Wie gesagt, es geht nicht um unsere Sünden, die wird uns Gott nie mehr vorhalten, nie mehr. Wenn er vergibt, dann vergisst er. Wir gehen nicht verloren aufgrund unseres Tuns oder Unterlassens. Aber wir können durchaus unseren himmlischen Lohn verlieren. Wenn unsere nichtigen Werke vor ihm verbrennen, dann werden wir einen Verlust an Herrlichkeit erleiden. Und deshalb ist es nicht egal, wie wir als Erlöste leben. Darum ist es wichtig, dass wir unser Ziel vor Augen haben, wo wir mal sein werden, dass wir die Schwerpunkte in unserem Leben heute richtig setzen, dass wir aus Jesus und seinen Gnadengeschenken heraus leben. Fassen wir nochmal zusammen. Gott schenkt uns in Christus große Freiheiten. Das ist einzigartig. Das gibt es in keiner Religion. Ja, aber damit auch eine große Verantwortung. Und deshalb ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit meiner Freiheit in Christus um? Und genauso wichtig, wie gehe ich mit der Freiheit des Bruders und der Schwester um? Dazu drei Grundsätze. Nehmt einander an. Das erste, der zweite, alles zur Ehre des Herrn. Und der dritte, Gott beurteilt meine Taten. Möge der Herr uns die Gnade schenken, dass wir unsere Freiheit in Christus zu seiner Ehre leben. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du uns erlöst hast, dass du alles getan hast, dass wir zu dir in den Himmel kommen. Und du hast alles getan, dass wir vor dir als Gerechte leben können. Hilf uns, dass wir das in der rechten Weise tun, dass uns das Große groß und das Kleine klein erscheint. Wir brauchen dich jeden Tag, Herr. Hilf uns, die Zeit auszukaufen, dass wir leben als Weise und nicht als Unweise. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns in allem leitet. Amen. Namen.
Amen. Amen.